Podcast Freiburg.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 408. Episode des Podcast Freiburg, in dem wir ein wie üblich miserables Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund besprechen. Und wir, das sind neben mir Julian, sind wir zu zweit und das der zweite im Bunde ist Paddy. Hallo Paddy.
Hey, schönen guten Abend.
Also, wir habt es vielleicht schon an der Minutenzahl gesehen. Wir sind uns diesmal tatsächlich sicher, dass es eine kurze Folge wird. Wir haben beschlossen, wenn die Mannschaft schon gedanklich in Europa ist, was vollkommen okay ist, dann sind wir das auch. Weil wir beide werden morgen um diese Uhrzeit schon in Portugal weilen. Und das ist uns gerade ein bisschen wichtiger. Paddy, ich habe das Gefühl, der Mannschaft auch.
Ja, scheint auf jeden Fall so. Ich würde mal sagen, selbst für Julian Schuster-Verhältnisse war das viel Rotation im Kader am Wochenende in Dortmund. Günni war zwar nach dem Spiel wohl ja, im Interview ein bisschen angepisst, dass man wieder nichts mitnehmen konnte. Ich glaube aber, also bei uns im Block war schon vorm Spiel eigentlich die Stimmung so, ja eigentlich ist es eh alles scheißegal, denn Freiburg spielt international. Und nach dem Spiel kann man einfach sagen, abhaken. Donnerstag zählt.
Yes, du hast tatsächlich, wie du gerade angedeutet hast, die Reise mitgemacht und machst eine große, große Rundreise von Freiburg über Dortmund nach Braga und nimmst jetzt hier auch on the road mit der Gastfreundschaft der lieben Jana auf. Aber das ist ja immer das Lustige, ist, man liest danach sehr oft, das tut mir leid für alle Auswärtsfahrer und so. Und ich dachte mir, der einzige Ort, wo ich mir dieses Spiel gerade wirklich gerne anschauen würde, wäre im Stadion, weil da habe ich meistens deutlich bessere Laune als bei solchen Spielen, als vorm Fernseher. Wie ging es dir denn?
Ey, absolut genauso. Wir haben noch am Sonntagmittag, bevor wir uns überhaupt auf den Weg nach Dortmund gemacht haben, noch den Zweitligakracher VfL Bochum gegen Spielvereinigung Greuther Fürth angeschaut. Klar. Einen gloriosen 2:1 Heimsieg des VfL uns angeschaut. Es war zwischendurch desaströser Fußball, aber es hatte einen dann auch bestens eingestimmt auf weitere gute 90 Minuten, die danach noch kommen würden in Dortmund. Aber nee, das war, Wetter war gut, Stimmung war cool, hat echt Laune gemacht. Man ist da mit guter Laune dann vom VfL weggefahren. Hatten dort dann 2 Stunden grob zwischen Abpfiff und Anpfiff. Parkplatzsituation in Bochum richtig gut. Da gibt es ein Parkhaus direkt neben dem Stadion, man kam gut raus. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht nach Dortmund. Nach einer halben Stunde waren wir ungefähr kurz vor Dortmund. Und dann haben wir eine weitere Stunde gebraucht, um auf diesen bescheuerten Parkplatz zu kommen. Ich habe wirklich in meinem Leben, glaube ich, noch nie so eine schlechte Parkplatzsituation wie in Dortmund erlebt. Und ich habe schon Stuttgart hinter mir. Das ist auch zwischendurch grandios, was man dort erlebt. Absolut keinerlei Ausschilderung, wenn man von der Autobahn kommt, wie man überhaupt zu diesem Parkplatz kommt. Google hat uns dann zu einer Ausfahrt geleitet, wo Ordner standen, die dann gesagt haben, ja, habt ihr schon mit unserem Kollegen geredet? Wir wussten noch nicht mal, von welchem Kollegen er redet. Ansage war dann, ja, ihr müsst komplett umdrehen, ihr müsst eine andere Auffahrt nehmen und eine andere Straße, und dann standen wir da ewig. Wir kamen dann irgendwann an diesem Parkplatz an. Da haben sich dann sowohl Dortmund-Fans als auch SC-Fans darüber aufgeregt, wie ewig sie gebraucht haben. Und wir waren dann, ich glaube, 3 Minuten vor Anpfiff standen wir dann im Gästeblock. Das war alles sehr knapp dann, aber es hat funktioniert. Choreo haben wir dementsprechend nicht ganz so mitbekommen, weil wir auch in dem Eckblock dann quasi neben dem großen Block dann standen. Hat aber ein bisschen schön geleuchtet, die Fahnen waren ganz schön. Ein bisschen rot-weiße Fahnen-Choreo. Ja, und dann ging das Spiel los. Da hat man nach nicht mal 10 Minuten ein Tor kassiert und dann wusste man, okay, jetzt lass einfach die gute Laune haben. Und im Endeffekt lief dann so auf dem Feld, liefen 90 Minuten Fußball, aber eigentlich haben wir die meiste Zeit damit verbracht, ein bisschen zu quatschen und dann zum Schluss uns auf Europa einzustimmen. Und eigentlich war es ein wirklich, also ich habe jetzt, das war laut Footballogy, war es mein 10. Auswärtsspiel, was ich bei Borussia Dortmund gemacht habe. Und ich glaube, wenn ich mal dieses Tor des Jahres von Nils Petersen abziehe, was, glaube ich, der coolste Moment war, was aber ein bisschen getrübt war durch das späte 2:2, was man dann dort wirklich in der allerletzten Minute noch kassiert hatte, war das, glaube ich, auf alle Fälle das lustigste Auswärtsspiel bei Dortmund, was ich gemacht habe, weil es war so egal und wir hatten eigentlich eine richtig gute Zeit.
Das klingt super. Ich hatte 2000 24 das letzte Mal dort gespielt haben und exakt auch 4-0 verloren haben, mal geschrieben, dass wenn man seit 2001 nicht mehr angetreten wäre, hätte man automatisch jedes Spiel ja 3-0 verloren, damit aus 17 Spielen 0 Punkte und minus 51 Tore. Dadurch, dass man immer angetreten ist, hat man einen Punkt und minus 46 Tore. Und jetzt sind es 18 Spiele, ein Punkt und minus 50 Tore. Von daher ist das alles ungefähr wie gewohnt. Und man kann auch in Frage stellen, ob es denn so viel geändert hätte, wenn man hier mit einer vollfitten und hochmotivierten, oder vielleicht motiviert, glaube ich, nicht das Problem, aber einer vollfitten und nicht durchrotierten Truppe angetreten wäre. Geschichte sagt zumindest was anderes. Ich weiß gar nicht, wie genau wir das jetzt erstmal machen. Ich würde sagen, der größere Teil wird dann eh gleich nochmal so ein bisschen Braga-Vorschau und so. Aber man kann ja trotzdem mal kurz so bei Dortmund reinschauen. Das Ding bei denen ist ja, sie haben sonst nicht mehr wirklich was, für das sie spielen. Sie haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren gehabt und es ging nur darum, wann machen sie die Champions League zu. Und das war dann jetzt der Fall. Trotzdem, glaube ich, klarer Favorit und die leichten Murmler über Kovac werden natürlich nicht aufhören, nur weil man den SC Freiburg 4-0 wegfegt, aber wird endlich helfen, deutlich schöneren Fußball zu spielen. Dass der Kader das durchaus hergeben kann, ist, glaube ich, klar. Überraschend war ja primär, dass Inacio, der 18-jährige Italiener, dann tatsächlich starten durfte und muss sagen, der hat das ziemlich gut gemacht, auch wenn man es ihm vielleicht nicht ganz so schwer gemacht hat, wie man es in anderen Tagen hätte machen können.
Ja, absolut. Hat es gut gemacht. War, glaube ich, auch beim, was ist, 1-0 direkt, nee, 2-0, wo er sehr beteiligt war an der Entstehung. Ja, schon ordentlich für Wirbel gesorgt, aber ja, vielleicht zum SC springen. Die Viererkette rund um Lini, der wahrscheinlich noch der Beste in der Kette war, gerade hat auf der rechten Seite mit Ogbus Kübler schon viel zugelassen. Haben den gar nicht in den Griff bekommen. Und da konnten die schön einfach ein bisschen vor sich her spielen und Erfahrung sammeln in dem Alter.
Ja. Hattest du denn, oder was hattest du denn erwartet, aufstellungstechnisch, wie es im Vergleich dazu, was es geworden ist?
Viel erwartet. Also, das, ich glaube, die Innenverteidigung habe ich fast genauso gerechnet. Ich hatte vielleicht ein bisschen minimal gehofft, dass nachdem Rosenfelder jetzt ein paar Mal im Training war, vielleicht wieder eine Option gewesen wäre. Als es nicht der Fall war, fand ich dann Ogbus Lienhardt eigentlich folgerichtig, Kübi war folgerichtig, Günther war folgerichtig. Höfler schon ein bisschen überraschend, weil er halt einfach nie die Zeit bekommen hat in den letzten Spielen. Finde ich aber cool. Eggestein, also ich weiß nicht, woher der die Kraft nimmt, dass der mal wieder 90 Minuten geht. Ich glaube, am ehesten wirklich, ja, er muss, aber am ehesten, glaube ich, war ich wirklich überrascht, dass Matanovic und Grifo starten. Hätte mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen können, was man anders hätte machen können. Maximal halt wirklich Scherhan zumindest auf links spielen, dass Grifo die Pause bekommt und halt Irie starten. Irie hat nicht gestartet. Das fand ich, glaube ich, das Überraschende bei den Nichtstartern. Ja, und dass halt wahrscheinlich halt Höhler und Matanovic beide starten und Maximilian Philipp nicht die Startelf gibt, ist dann vielleicht nach den letzten Monaten und Jahren fast schon verständlich. Find's aber trotzdem cool, dass er später noch kam.
Ja, also ich glaube tatsächlich, man konnte halt nicht wirklich irgendwas anderes machen in Sachen Sturm. Also da gibt es schlichtweg keinen. Ich mache jetzt nicht wieder das Thema auf. Und wenn man Yuito rausmachen will und Mansambi, dann bleibt da nicht viel übrig. Was interessant war, ist, dass die nicht mal mitgefahren sind. Und das finde ich tatsächlich super. Also im Kader waren weder Ginter noch Mansambi noch Yuito. Und wenn du halt wirklich Leuten maximale Erholung geben möchtest, dann sollten sie halt tatsächlich nicht die Reise mit nach Dortmund machen, dafür, dass sie dann irgendwie auf der Bank sitzen und du warst dir halt auch selber die Versuchung, dann doch irgendwie ihnen die 25 Minuten zu geben, weil das Spiel überraschend eng ist oder sonst irgendwas. Fand ich super und fand die Priorisierung da dann doch auch am deutlichsten. Ich glaube, wenn es nicht ganz so ein mieses Spiel mit Stuttgart gewesen wäre in Sachen Energie, wo du wirklich alles raushauen musst bis zur letzten Sekunde und dann da geschlagen wirst, sind vielleicht ein paar mehr dabei, aber ich würde da jetzt auch nichts irgendwie Dramatisches draus lesen, sondern wirklich maximale Regeneration für Prager.
Und ich finde es auch cool, dass man das dann wirklich auch macht. Also wirklich zu sagen, hey, Ginter, Mansambi, Yuito, ihr kommt jetzt einfach auch nicht mit. Ich finde das irgendwie sehr, sehr cool und konsequent, dass man da wirklich auch sagt, hey, wir ersparen euch auch die Reisestrapazen jetzt in dem Sinn, weil natürlich hätten die mitreisen können und notfalls auf der Bank sitzen können, 90 Minuten, aber wirklich zu sagen, nee, ihr habt jetzt einfach mal komplettes Regenerationswochenende, wir brauchen euch nächsten Donnerstag, finde ich cool, dass man das wirklich auch so konsequent dann macht.
Meine Info, die ich glaube ich auch mit gefährlichem Halbwissen letzte Folge rausposaunt hatte, war, dass Tarnutzer gesperrt sei. Das scheint keine Rolle zu spielen. Und selbst wenn, dann wenn man so verliert, dann kann man auch einfach, hätte man ihn auch einfach einwechseln können, dass er gesperrt gewesen wäre. Aber das hat natürlich nochmal ein bisschen mehr Flexibilität gegeben.
Haben wir also jetzt noch die Möglichkeit, doch nur 3-0 zu verlieren?
Du verlierst immer so hoch, wie du verloren hast, oder 3-0, wenn es nicht schlechter ist. Habe ich natürlich auch geschaut. Man hätte sonst irgendwie, weiß ich nicht, 6 Leute einwechseln können. Aber selbst das wird schwierig, weil der SC hat schon einen Platz auf der Bank freigelassen. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, man liegt nach 10 Minuten schon 1-0 hinten. Man liegt ja nach einer Viertelstunde auch schon 2-0 hinten. Ich sag jetzt mal trotzdem was Weirdes. Ich fand die ersten Minuten gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht mehr genau warum. Ich habe auch dann relativ schnell aufgehört, mir Sachen aufzuschreiben. Aber ich fand tatsächlich, die ersten Minuten hat man so ein, zwei Aktionen gehabt, wo ich dachte, huch, das könnte ja. Aber nein, also es war relativ schnell klar, dass Dortmund das hart machen will. Nach 2 Minuten gibt es erstmal eine Flanke in den Strafraum. Und das Einzige, was man da geschafft hat, ist, sie nicht direkt zum Abschluss kommen zu lassen. Aber ja, nach 8 Minuten mit der ersten echten Chance geht Dortmund auch schon in Führung.
Nervt Schockiert mich ein bisschen.
War ich nicht, aber ja.
Nee, aber es nervt mich. Also das, nachdem ich es auch nochmal gesehen habe, gerade wie Ogbus da dieses Upside wirklich konsequent aufhebt und da irgendwie ganz komischen Weg zurückgeht und erst den ganzen Weg für Bayer sozusagen aufmacht, weil der durchsprinten kann und halt nicht im Abseits ist. Bisschen doof ist das schon verteidigt. Man läuft da schon sehr, sehr einfach rein. Aber ja, er macht es dann trotzdem gut. Also er geht bis zum Schluss. Ich glaube, Arthur Bolo hat es schwer. Ball fliegt halt zwischen Oberschenkel und Arm bei ihm ein bisschen durch. Ja. Ärgerlich. Es ist halt, ich glaube halt, das wäre vielleicht auch für das eigene Spiel noch ein bisschen besser gewesen, wenn man es zumindest ein bisschen länger hätte offener gestalten können. Aber so war dann halt nach 8 Minuten klar, ja gut, kannst du abhaken, die Geschichte. Also so gerne ich mir auch was anderes eingeredet habe.
Ja, also das Tor bei Sabaini mit diesem langen, langen Ball auf Bayer. Muss man auch sagen, Scherhand sieht da übel aus. Also lässt sich da auch komplett rauslocken und dann mit einem Double Move, sagt man im Football, einmal kurz angetäuscht und dann die andere Richtung. Einfach brutal überlaufen worden. Genau, Ogbus hebt dann auch noch auf und dann der Abschluss dann auch nicht. Also an anderen Tagen hat man vielleicht ein bisschen mehr Glück mit sowas. Und ja, dann dauert es nicht mal 5 Minuten oder doch genau 5 Minuten, bis Guirassy das zweite macht. Und das ist der zweite Schuss im Spiel. Darf man sich dann schon, glaube ich, ein bisschen ärgern. Aber vorher, SC versucht es, ist am gegnerischen Strafraum. Lienhardt geht auf den Flügel und seine Flanke wird abgeblockt, kommt genau in die Mitte und daraus wird dann ein 4-gegen-2-Konter. Wird zum 3-gegen-2-Konter. Und nachdem man ihn schon gestellt hat, quasi kommt dann die Flanke rein und da dann doch wieder völlig freie Guirassy schiebt ein. Boah, also weiß ich nicht, da sehen auch ein paar wieder nicht so toll aus. Ogbus ist nicht so richtig dran, ne? Und nicht viel Druck kriegt man davor auch nicht von Grifo.
Nee, also da ist ja der vorhin von dir angesprochene Inacio. Hat es dann, treibt den Ball halt nach vorne, macht das für dich sehr, sehr gut, wie er da nach innen zieht, dann hast du eigentlich das Tempo rausgenommen, kriegst dann doch ein bisschen zugestellt, so den direkten Pass in die Mitte, und dann geht der Ball halt nach außen auf Brandt und der hat schon viel Zeit, da eine Flanke zu machen, macht dann eine richtig schöne Chip-Flanke so in Richtung Fünfer, aber ist schon halt ungestört und da ist dann halt auch irgendwie keiner. Guirassy muss auch nur hinlaufen und den Fuß irgendwie so klatschen lassen letztendlich, oder den Ball klatschen lassen, ist schon alles sehr einfachen. Also irgendwie da hat halt, also in der ersten Fälle schon der Zugriff einfach ein bisschen gefehlt in solchen Situationen, sind nicht komplett in die Zweikämpfe gegangen. Und war schon einfach.
Wirkte auch irgendwie das Verhältnis da von Ogbus und Günni nicht perfekt. Lina darf den Ball davor natürlich so nicht spielen und so. Das war dann schon, ja, ich glaube, da wird relativ schnell klar, in welche Richtung das geht. Es direkt danach so eine Chance für Freiburg, die man sich direkt merken kann, weil Scherhand einfach mal drüber schießt, also einfach mal abzieht und der ist eigentlich echt gut. So aus 8-9 Metern da, aus einem Aufdopser, der kann dann auch mal irgendwie überraschend rein, aber ansonsten hat man einfach nicht so viel zu bejubeln oder besprechen. Und also bei mir war da halt auch schon, ja, okay, jetzt ist die Frage, wie hoch, ne?
Ja, ja, voll. Also vor allem, als dann, vielleicht springen wir da direkt dann zum 3-0 dann schon, als es dann erst 32. Minute Standardsituation, Benzema Ini köpft ein, also nach dem Eckball, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht viel weiter ausschmücken. Eggestein verliert ihn ein bisschen, Matanovic kommt nicht rechtzeitig hin, köpft ein, Dortmund brutale gute Standardsquote dieses Jahr auch, sind super gefährlich da drin. Und dann steht es nach 32 Minuten 3-0 und wir haben uns nur gefragt, boah, bitte lasst es nicht so im 10-Minuten-Takt weitergehen. Es wäre cool, wenn wir halt nicht zum Schluss nach 90 Minuten mit 9-0 dastehen. Es war dann schon krass. Dann muss man aber auch sagen, dann hat... Also, willst du noch was zum Tor sagen? Weil,
nö. Aber ich hätte noch was zum Spiel generell. Aber
ja, weil ich finde, also zumindest dann danach macht vielleicht, geht ein bisschen Dortmund auch ein bisschen vom Gas, also schafft es dann auch nicht mehr so große Chancen zu erarbeiten. Und der SC lässt sich auch nicht in komische Fehler locken, wird dann zumindest ein bisschen konzentrierter und dann verflacht, finde ich, nach dem 3-0 das Spiel dann auch merklich. Weil klar, Dortmund hat 3 Tore geschossen, muss nicht mehr machen letztendlich und kriegen dann auch viel verteidigt. Also Grifo hat 1-2 Freistoßflanken aus dem Halbfeld und so. Aber da passiert wenig eigentlich dann vom SC wirklich nach vorne.
Ja, was Patrick geschrieben hatte auf Blue Sky, was ich glaube ich eine ziemlich gute Überlegung fand, war, dass man an solchen Spielen auch sieht, dass man jetzt doch eben versucht, seit längerem wegzukommen von einem Team, das wirklich im tiefen Block sowas einfach wegverteidigt, sondern selbst auch als es spielerisch nicht schön aussah, war ja selten der Ansatz zu sagen, wir stehen tief und bolzen das weg, sondern dann war es irgendwie halt mit viel Mittelfeldpressing oder so zu arbeiten, aber wirklich mal zu sagen, wir stehen einfach hinten und ihr lauft an und wir hauen den Ball 30 Mal aus dem Strafraum oder so, das hat der SC schon länger nicht gemacht. Ich glaube auch einem anderen Ansatz waren wir in Dortmund schon genauso kassiert, deswegen weiß ich nicht, ob es irgendwas geändert hätte, aber man merkte auch schon, der SC ist gar nicht, es war nicht so, dass man versucht hat, irgendwie einfach nur das Spiel hinter sich zu bringen, man hat schon versucht, immer mal wieder Angriffe zu machen, es hat halt einfach nicht funktioniert und damit hilft man natürlich Dortmund auch, weil gerade dadurch entsteht halt ein bisschen Platz und da Dortmund kein Top-Team darin ist, Platz zu kreieren, hat das denen durchaus auch in die Karten gespielt. Ich hätte es aber auch gar nicht groß anders machen wollen, glaube ich. Besser halt.
Ja, besser.
Aber Umstände
entsprechend. Ich glaube halt, also im Endeffekt, wahrscheinlich hätte man dann halt wirklich, willst du dann noch wirklich was mitholen, dann musst du halt auch, glaube ich, auch bei allen Aktionen auch wirklich in Richtung Kante gehen, also was krafttechnisch angeht. Du musst die letzten Meter gehen, du musst in jeden Zweikampf letztendlich versuchen, Anschluss zu finden. Und ich kann es dann schon verstehen, gemessen an der Herangehensweise vom Spiel, dass man das jetzt halt nicht in der letzten Konsequenz auch durchgezogen hat oder durchziehen konnte. Auch so egal, wie ernst man dieses Spiel vielleicht auch nehmen muss, gemessen daran, weil es halt tabellarisch jetzt trotzdem kein unwichtiges Spiel aktuell ist, weil es ist halt nicht gesetzt, dass man die Europa League gewinnt, so gerne ich das sagen würde. Das heißt, man kämpft wirklich immer noch um diesen internationalen Platz. Aber ich meine, du hast vorhin auch nochmal die Statistik gesagt, auch selbst an einem normalen Tag mit einem komplett fitten SC-Kader aktuell wäre das Auswärtsspiel trotzdem richtig schwer geworden und deswegen kann ich schon verstehen, warum man das dann auch so ja gespielt hat, wie man es gespielt hat.
Also die erste Halbzeit, die ich einfach damit mal beenden würde, sind 12-3 Schüsse insgesamt. Nur 3 Schüsse aufs Tor von Dortmund, die sind drin. Aber auch 2,2 Expected Goals zu 0,14. Also, und das ist kein Spiel, wo die Statistiken lügen. In der zweiten wird es ein bisschen ausgeglichener. Ich würde sagen, das liegt primär daran, dass es 3-0 steht und Dortmund auch nicht mehr muss. Es scheint die Sonne, es sah nach sehr schönem Wetter aus bei euch. Dortmund hat ihr jetzt habe ich es vergessen, wie viel das Spiel, ja, tausendstes Heimspiel oder sowas
gab. Genau, das tausendste Bundesliga-Heimspiel war es, ja, glaube ich. Entweder tausendstes Bundesligaspiel oder tausendstes Bundesliga-Heimspiel, eins von beiden war es auf jeden Fall.
Ja. Und ja, es plätschert dann viel, aber der SC hat nochmal ein paar gute Situationen und eben gesagt mehr als davon in der ersten Halbzeit generell. Man geht sogar, man trifft sogar kurzzeitig zum Anschluss nach einem Grifo-Freistoß, der den x-ten Freistoß-Assist seiner Karriere sich geholt hätte. Und Kübler mit einem guten Laufweg und schönen Kopfball ins lange Eck. Bevor wir zum VAR und alles gehen, wie sehr hat es dich nochmal gepackt, dass dein Tor fällt?
Oh, gepackt nicht, aber uns hat es einfach richtig gefreut. Es war halt so ein kompletter Vibe in diesem Stadion. Einfach, man stand da, man hatte eigentlich eine richtig gute Laune. Also ich hatte es vorhin schon gesagt, dass es so eigentlich das coolste Auswärtsspiel so ein bisschen war in Dortmund, weil uns konnte das gar nicht die Laune verderben, wie dieses Spiel gelaufen ist. Vielleicht, weil es auch so schnell auch so klar war. Und wir haben uns echt richtig gefreut, dass der Ball halt im Tor lag. Waren dann echt auch ein bisschen angepisst, dass dieser blöde VR reinkommt und das uns zurücknimmt. Natürlich wurden wir verpfiffen. Das muss ja in dieser Episode auch noch kurz angebracht werden. Aber es war cool. Es hat jetzt bei mir keine Euphorie direkt ausgerufen mit dem Gedanken, boah, wir holen jetzt hier noch was. Auf gar keinen Fall. Aber es hat so ein bisschen zur Stimmung gepasst und dass man einfach eigentlich cool drauf war und sich gefreut hat, dass man halt, obwohl das Spiel so läuft, wie es läuft, halt irgendwie dann trotzdem trifft. Es war cool.
Ja, ich fand wirklich, es ist ein bisschen unglücklich, das Abseitstor ist dann knapp abseits, aber einfach nur, weil er diesen langen Schritt mit dem Fuß quasi dann macht, den er dann gar nicht da aufsetzt. Es ist nicht, dass er dadurch sein Körper weiter vorne ist, aber es ist das berühmte, einfach das Timing quasi unglücklich. Zwei Frames weiter vorne ist er noch drin, bla bla. Knappes Ding. Ich glaube, es ist okay, an so einem Tag dann das kleine Unglück hier zu haben, anstatt an Tagen, wo es vielleicht mehr zählt. Was haben wir noch? Atto darf sich nochmal auszeichnen, das war danach, wo es dann fast 4-0 steht, wo Ignacio, nennen wir ihn nochmal, aus so 5 Metern zum Abschluss kommt. Und ja, Atto steht einfach richtig, würde ich mal sagen. Aber es ist auch schön, dass er jetzt nicht einfach nur kassiert die ganze Zeit, das frustriert ja auch.
Aber dann kommt nochmal eine richtig große Chance vom SC. Ja. Und zwar hat mich gefreut von Chico Höfler. Einwurf, mal wieder eine obligatorische Freiburger Langbombe, die geworfen wurde. Matanovic verlängert richtig gut mit dem Kopf. Und dann steht Höfler 5 Meter vorm Tor, kommt zum Abschluss. Aber der Schuss geht ja knapp vorbei. Coole Aktion eigentlich. Also hätte das zu dem Spiel erst recht gepasst, wenn da ausgerechnet dann Höfler ein Tor gemacht hätte.
Ja. Und jetzt können wir eine Einwechslung besprechen, von der ich tatsächlich dachte, dass sie nicht mehr kommt. Vielleicht bis zum letzten Spieltag, falls es um nichts gehen sollte oder sowas. Aber Maxi Philipp, ausgerechnet der Ex-Dortmunder, auch wenn das jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her ist, darf seine ersten Saisonminuten machen. Und das gleich 23 Stück. Also erstmal geht Beste rein für Grifo. Ich auch dachte, boah, jetzt nicht mal das darf Irie. Und dann habe ich mal gesehen, dass Maxi Philipp kommt und dachte, gut, jetzt ist mir jetzt auch gerade egal. Das war wild. Wie ging es dir damit?
Absolut wild, weil ich habe es zuerst, also ich weiß nicht, wer es von uns gesagt hat, also ja, Maxi Philipp kommt. Da habe ich erst noch gedacht, ja komm, das hatten wir vor ein paar Wochen schon mal, als er sich warm gemacht hat und dann sich auf die Bank gesetzt hat. Und dann steht halt wirklich Maximilian Philipp auf dieser Anzeigetafel. Und da habe ich sogar ein Bild davon machen müssen und habe das dem lieben Jan geschickt, der ja immer noch davon ausgeht, dass Maximilian Philipp auch uns in Istanbul zum Titel schießen wird. Mega cool. Ey, irgendwie freut es mich ein bisschen, dass es natürlich jetzt so ein Spiel ist, wo er reinkommt. Ist irgendwie auch bezeichnend. Aber mich hat's gefreut. Mich hat's richtig gefreut, dass er reinkommt. Fand auch gut, dass jetzt Matanovic nicht mehr die 90 Minuten gehen musste, sondern halt zumindest noch 67 raus konnte. Und ja, also ich würde jetzt nicht sagen, Mili hat jetzt einen großen Impact im Spiel, den hat aber grundsätzlich keiner so groß. Aber ja, er hat sich reingehauen und 2 Minuten später lag er, glaube ich, auch mal ein bisschen am Boden, weil er sich in den Zweikampf mit Benze Baini ziemlich reinhaut. fand ich cool. Also irgendwie hat's mich hat's einfach gefreut für ihn.
Es waren die ersten Profiminuten, wenn ich nichts übersehen habe, seit dem 11. Januar 2025, wo es 14 Minuten gegen Holstein Kiel gab. Und mehr Minuten in diesem einen Spiel gesammelt als in allen Spielen seit November 24. Ja, das war fun. Wir haben leider nicht so richtig eine tolle Szene, wo er dann irgendwie sich nochmal so richtig zeigen kann, den Abschluss, von dem alle immer schwärmen, zeigen kann oder so.
Lag natürlich an seinen Mitspielern. Wenn er mal in die Situation gebracht worden wäre, dann hätte es funktioniert.
Ja, genau. Aber haut sich auf jeden Fall rein, wie du gesagt hast. Und nach weiteren 8 Minuten ist dann auch endlich mal rum mit der Wartezeit und Cyriaque Irié darf eine Viertelstunde spielen. Ich finde es wirklich zu wenig in dem Spiel. Hätte mir gerne mehr gewünscht, auch wenn ich verstehe, dass man Scheran natürlich auch ein paar Minuten geben kann, aber dann kann man, glaube ich, das Grifo da einfach früher erlösen quasi. Ja, aber Irié für Scheran und Anthony Jung für Philipp Lienhardt.
Ich würde sagen, das hat jetzt nicht dazu geführt, diese ganzen Auswechslungen auch auf Dortmunds Seite, der wirklich wirblige Inacio ging raus für Svensson, das heißt, selbst die haben dann in Anführungsstrichen einen defensiveren Wechsel vorgenommen. Die ganzen Wechsel haben es nicht dazu beigetragen, dass das Spiel schneller wurde. Also es ist schon merklich verflacht dann in der Phase. Aber ich glaube, dann war es schon voll okay so. Luft war dann schon ziemlich raus. Dortmund hat den Ball viel gehalten. SC hat wenig oder bis gar keinen Druck entwickelt. Also warum auch? Also wieso sollte man bei 3-0 hinten liegen? Also ab der 75. 80. noch Großpressing spielen, hat man da nicht gemacht. Was aber dazu geführt hat, dass wir jetzt doch endlich das lang ersehnte Debüt von einem Jugendspieler bekommen haben. Nämlich in der 84. Minute kam Ruben Tarnutze zu seinem Profidebüt. Der 18-Jährige kam für Chico Höfler ins Spiel, was dazu führt, dass quasi Tarnutze für halb so alt eingewechselt wurde, wie der für ihn ausgewechselte Spieler. Das ist schon irgendwie sehr fun. Mit der Nummer 69, was einfach auch sau cool ist, wenn man solche hohen Nummern irgendwie in der Bundesliga mal sieht, merkt man halt immer, gut, der SC, keine Ahnung, meldet halt seinen Profikader an, gefühlt die zweite Mannschaft und die U19 wahrscheinlich auch für den Bundesliga-Kader, weil man kann halt. Das ist irgendwie schon sehr fun alles.
Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Mega viele Szenen zu besprechen haben wir, glaube ich, nicht. Man kann vielleicht sagen, Chico ist zumindest jetzt nicht krass abgefallen. Klar, es sind 3-0 zum Zeitpunkt. Aber fand das zumindest in Ordnung. Und ja, war gut, ihn überhaupt mal wieder so lange auf dem Platz zu haben. Schön, dass seine Halbverbannung da vielleicht ein Ende hat. Aber ja, ist klar, wofür das halt jetzt da gut war. Spiel endet dann 4-0, weil Fabio Silva noch kommt und einen schönen Abschluss aus der Drehung macht.
Bisschen glücklich, also, wieder bei so beim Landet, so ein bisschen Heckmeck irgendwie im Strafraum, sind ein, zwei doofe Abpraller, macht's dann aber gut.
Ja, Kübler irgendwie ein bisschen langes Bein und macht dadurch dann quasi seine Seite auf, grätscht, glaube ich, irgendwie genau Ogbus selber an und so. Alles ein bisschen doof, aber jetzt hat mich jetzt auch nicht mehr Tiefen gestört. Tordifferenz nervt natürlich damit, aber ehrlich gesagt, ob es jetzt -7 oder -8 ist, ist vermutlich auch nicht ganz so wichtig. Frankfurt ist bei -2, da hat man sich mit einem hohen Niederlage einfach so ein bisschen schon verabschiedet. Und Dortmund hat gezeigt, man kann noch jünger machen auf jeden Fall. Kam noch ein 16-Jähriger rein, Albert. Nett. Ja, und dann gibt's eine Chance.
Oh, die wäre geil gewesen, wenn die noch
reingehen. Dies hätte es halt dann doch einfach schon sein müssen, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil kommt so ein bisschen zufällig zu Höhler oder mit einem ganz guten Einsatz, aber genau, und Höhler leitet den sehr gut, also man spielt den sehr gut in den Lauf, Irié frei durch und alleine vor Kobel ist dann einfach vermutlich klassisches zu lange Denken, versucht ihn zu lupfen, wird gehalten. Nervig.
Ja, wir haben uns schon bereit gemacht zum Jubeln. Ich glaube, der Jubel wäre richtig laut gewesen, weil irgendwie, das ist halt so, warum denn nicht? Irgendwie, man hatte das Abseitstor, man hatte die Chance von Höfler. Und ich hätte es auch Irié einfach gegönnt. Die wurde das Tor bei St. Pauli zurückgepfiffen. Was super schade ist. Und ich hätte es ihm einfach so auf persönlicher Ebene gewünscht, wenn er so seine nicht mal 20 Minuten nach der Einwechslung, die dann noch kam, halt getroffen hätte. Ja, wahrscheinlich ein, zwei Sekunden zu lange nachgedacht. Ich glaube, ja, Heber war trotzdem die richtige Entscheidung. Wenn er den halt besser setzt, dann ist er auch drin. Bisschen schade, dass es nicht dazu kam.
Ja, ich weiß nicht, kannst halt so viel machen, kannst dran vorbei, kannst, Hauptsache muss es halt mit Tempo und mit guter Technik davor machen und so, aber ja, ist auch gut gehalten, hat die Barme da ausgefahren und kriegt den da dran. Trotzdem, schade für so einen Knotenlöser wäre es natürlich nett gewesen. Ja, und ich gehe mal stark davon aus, ohne tatsächlich noch gehört zu haben, was danach passiert ist, dass der Gesang im Gästeblock sich primär europäisch gerichtet hat.
Exakt, ja, es war ein Abpfiff und während dann in Dortmund gejubelt wurde, dass man die Champions League fix hatte und sich das Stadion recht schnell geleert hat, schallte es, dass wir über die Alpen fahren. Es wurde der Pokalsieg ausgerufen. Mannschaft war ein bisschen trotzdem, glaube ich, geknickt. Also sie waren
Ja,
jetzt nicht so
klar.
gehypt. Also die waren
Wer
dann schon so,
verliert
boah,
gerne, ne?
wir verdienen hier gerade 4-0. Ja, hat jetzt nicht jeden direkt abgeholt, aber im Gästeblock war auf jeden Fall die Stimmung echt gut. Alle haben eingepeitscht jetzt auf Donnerstag. Und auch Schuster kam dann wieder üblich nach dem Spiel nochmal zum Gästeblock, hat auch nochmal sich bedankt, hat echt sich nochmal ein bisschen hypen lassen und so. Und da hat man schon gemerkt, hey, passt schon so, wie das jetzt heute quasi verlaufen ist in dem Spiel. Abhaken, donnerstags zählt halt.
Allerdings, so, jetzt hast du die undankbare Aufgabe, mir zu sagen, wer von Freiburg war denn am besten am Sonntag?
Boah, das ist halt, es gibt für mich drei Möglichkeiten und ich weiß, ich bin am Schwanken. Einmal für mich ist es eigentlich Chico Höfler, weil er ein richtig, richtig cooles, gutes, den Verhältnissen des Spiels entsprechend gutes Spiel gemacht hat, finde ich. Und dann ist es halt der Debütant Ruben Tarnutzer, weil ich es cool finde, dass er die Minuten bekommen hat. Das freut mich einfach so auf persönlicher Ebene super. Und es freut mich halt auf persönlicher Ebene für Maximilian Philipp.
Ja.
Ich finde halt aber sowohl Tarnutzer als auch Philipp hatten jetzt halt einfach nicht die Aktion, wo ich sagen kann, okay, da rechtfertigt es den Tipp und deswegen gehe ich dann halt doch mit Chico Höfler.
Ja, verstehe ich. Ich glaube, dem Gedankengang kann ich mich so komplett anschließen. Ich muss gerade schauen, was die anderen dazu genommen haben, weil mein Datei sich aufgehängt hat. Ich glaube, Patrick hat nämlich Lienhardt, wenn ich mich richtig. Ja, genau. Ach so, und Alex hat dich genommen als Westfreiburger.
Ja, ich wäre ja aber auch nichts ohne die lieben Leute im Block gewesen, wie Diane zum Beispiel, die mich hier von Bochum nach Dortmund kutschiert hat mit dem Auto und diese schreckliche Parkplatzsituation ja mitgemacht hat. Das heißt, ohne die wäre ich ja nicht mal in dieses Stadion gekommen an dem Tag. Deswegen, der Dank gilt dann nicht nur einem einzelnen Auswärtsfan. Auch wenn ich das Lob von Alex natürlich sehr gerne nehme.
Und genau, und ich würde vielleicht noch sagen, Eggestein, dass er immer noch, es war jetzt glaube ich nicht das beste Eggestein-Spiel, aber dass er einfach diese Meter immer noch machen kann, ist absurd. Es sind wieder auch als Mannschaft 119 Kilometer, die man da gelaufen ist. Ich
Krass.
glaube, nachdem ich mal so ein bisschen durchgescrollt habe, in deinem Zweitligaspiel davor, was ja doch eigentlich vom Image her immer die kämpferischere Liga ist und alles, in einem Spiel, wo es um deutlich mehr eigentlich ging, werden halt 5 Kilometer weniger gelaufen. Das ist schon ein krasses läuferisches Niveau, was die Bundesliga da oft hat und wo der SC sich immer weit vorne einquartiert.
Ja, und Eggestein hat ja wirklich auch die meisten Kilometer des Spiels auch abgeliefert, also
Immer
von beiden
wieder.
Mannschaften. Und ich glaube, er wurde auch von der Community als Spieler des Spiels
Nicht
gewählt, wenn
ganz
ich
zuerst, Nummer
nicht ganz.
zwei, denn Nummer eins ist Chico Höfler.
Ach, top.
Mit vielen, also ist ja mal unfair, wir können ja maximal 11 Stimmen oder wir können nur 12 Antwortmöglichkeiten geben. Das heißt, Einwechsler müssen immer so ein bisschen sondergemacht werden und das haben trotzdem 10 Leute gewählt. Also da hat Tarnutzer und Milli und einmal Irie noch ihre Stimmen bekommen. Und ja, das schön für Tarnutzer auf jeden Fall. Ich hoffe, man kann ein bisschen tatsächlich nochmal in einem Anführungszeichen sinnvolleren Spiel ihn mal begutachten, als das, was halt natürlich schon entschieden ist.
Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das hier in den Folgen hatten. Er hat ja erst vor 2 oder 3 Wochen, ist es jetzt her, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Mhm. Wurde jetzt nicht groß vom SC via News verkauft, sondern ging eher über seine Instagram-Kanäle und so. Deswegen jetzt vielleicht weiterhin erstmal noch zweite Mannschaft noch im Fokus wahrscheinlich bei ihm auch. Aber trotzdem cool. Der bleibt uns erhalten auf jeden Fall. Und das finde ich cool, dass er jetzt einfach dann auch dafür belohnt hat und sein Debüt feiern durfte einfach.
Also der Plan ist jetzt schon, wir schmeißen jedes Jahr neue 18-, 19-jährige Schweizer hin und dann 2 Jahre später sind sie die besten Spieler.
Das war genau, ist der nächste ist dann Mihailovic dann, oder?
Ja. Übrigens Nummer 69, ultra geil.
Ultra geil, ja. Ich glaube, Steinmann hatte die 65, wo wir uns darüber lustig gemacht haben, dass wieso man als Jugendlicher nicht 67 nutzt und einen auf, war es auch, apropos 67 hat auf den Instagram-Kanälen wurde das voll ausgenutzt, weil Dortmund natürlich jetzt 6-7 Points hat in der Tabelle.
Natürlich.
So, springen wir. Ja. Da zur Bundesliga?
Tarnutzer, nicer. Lass uns noch schnell über die anderen Mannschaften durchgehen. Bevor wir das vergessen, ich habe jetzt diesmal, wir halten es kürzer. Die zweite Mannschaft gewinnt tatsächlich gegen Waldorf und setzt ihren krassen Lauf fort. Das sind dann 5 jetzt, Folge. Und macht das, indem man last second einen Elfer hält. Das ist ja auch mal Fun. Genau, Tore durch Doppelpack Fetch. Das junge Talent, der einzige Spieler, der, glaube ich, älter ist als ich beim SC. Und mal wieder gutes, offensichtlich auch von Leon Čatak, der ja auch schon einige Scorer gesammelt hat.
Also warte, auf jeden Fall der zweiten Mannschaft hat man. Fetch würde ich jetzt mal ausklammern. aber man hat schon ein paar Spieler, die in den letzten Wochen wirklich performen. Junge Spieler, kann man mal gespannt sein, ob es da vielleicht der ein oder andere auch mal in Spieltagskader nächstes Jahr schaffen wird.
Ja, trotz der 5 Siege in Folge, es sind noch 22 Punkte Rückstand auf Groß-Asbach. Das wird rechnerisch eng mit dem Aufstieg, aber man hat zumindest sich deutlich entfernt von den auch theoretischen Abstiegsrängen.
Ja, und das ist wichtig, das war lange Zeit in der Saison absolut nicht klar.
Ja. Die SC-Frauen haben direkt vor den Männern gespielt um 16 Uhr. Ich habe zur dritten Minute eingeschaltet, weil ich dann gerade erst zurückkam und auch ehrlich gesagt ganz schön Kopfschmerzen hatte. Und das hat dem Spiel nicht geholfen, weil es stand zu genau, als ich eingeschaltet habe, steht schon 1-0. Und zur 10. Minute steht es 2-0. Und ungefähr so ging dieses Spiel dann auch weiter. Wir werden uns nochmal mit beschäftigen. Das macht gerade nicht so viel Spaß und war auch wirklich ein fürchterliches Spiel in allen Rang. Da gibt es auch wirklich wenig Positives zu berichten. Noch zwischen dem 1 und 2-0 gab es noch so ein paar Situationen, wo ich denke, ah ja, da versucht man was, das ist ganz interessant, und dann steht es halt 2-0, dann ist das Spiel auch irgendwie gelaufen nach 10 Minuten. 3-0 zur Halbzeit. Und dann wird es 4-1 am Ende, weil Alena Bienz noch 5 Minuten vor Schluss einen macht, den ich mir danach auch erst angeschaut habe, weil ich dann schon gewechselt war. Und ja,
tough. Bisschen ärgerlich gerade, wie so die Saison jetzt dann doch verlaufen ist seit dem Jahreswechsel.
Ja, mittlerweile auch eine negative Tordifferenz.
Ja, also wir werden da sicher dann wahrscheinlich erst nach der Saison da mal in aller Ausführlichkeit nochmal drüber reden. Die Männer haben uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht mit ihren gefühlten 1000 Erfolgen und viel zu vielen Spielen unter der Woche, dass wir wenig dazu kommen, da größer drüber zu reden. Aber es ist, glaube ich, man hat auf jeden Fall viel zu bereden.
Und muss ja sagen, die Woche, die wir es dann nochmal überlegt hatten, war ich dann halt krank. Also es tut mir auch leid. Wir kriegen es auf jeden Fall noch hin, das ordentlich auseinanderzunehmen. Man kann übrigens mal sagen, Rasenfunk, aktuelle Folge, die Max Jakob aus der Leine macht, das SC-Segment lohnt sich so richtig. Kann man natürlich immer eh alles hören, aber das ist eine, würde ich sagen, sehr gute Bestandsaufnahme der Grundproblematik, wo sich der Verein gerade so ein bisschen befindet und wo es hapert, nicht nur spielerisch, sondern halt auch in Zukunft und welchen Stellenwert man in der Bundesliga und sowas noch einnimmt. Für die SC-Frauen geht es als nächstes nach Jena. Dann darf man zu Hause nochmal gegen die schwächenden Wolfsburger spielen als Abschluss und dann fahren wir beide mit nach Essen. Das könnte eine interessante Woche für uns werden, wenn danach noch Euroleague-Finale ist. Wird ein spaßiges Ding. Und die U19 verliert gegen Freiburg mit 1-2. Elias Klaus trifft bei Elva, aber kann die Niederlage nicht verhindern. Gut. Was, einmal kurz Bundesliga noch von mir aus, ja. Hast du überhaupt was gesehen vom Rest der Bundesliga?
Ja, denn am Samstag ein bisschen. Als ich schon nach NRW gefahren bin, haben wir dann zur zweiten Halbzeit Konferenz angemacht und haben dann halt vor allem die Aufholjagd vom FC Bayern gesehen, die mittlerweile so Last-to-First-Challenge spielen und erstmal ein paar Gegentore sich fangen und dann kurz mit den Finger knacksen und sagen, so, dann wechseln wir jetzt halt leider einen Olise und einen Kane und einen Musiala an und dann machen wir halt was und gewinnen dann das Spiel noch. Es ist absurd. Ja, das ist krass. Aber ich glaube, viel wichtiger für SC-Sicht ist ganz klar das 1-1 von Augsburg gegen Frankfurt gewesen, wo ausgerechnet Litzdoan mal wieder Bock hatte, ein Tor zu machen. Und dem SC so ein bisschen die Suppe gespuckt hat und jetzt doch noch dazu geführt hat, dass Frankfurt auf 7 zumindest diesen Spieltag beendet hat. Ansonsten wieder keine so glorreiche Vorstellung von Frankfurt, von dem, was ich gesehen habe. Also da, ich kann mit denen gerade nicht so viel anfangen, was sie da machen. Ja.
Man kann vielleicht mal sagen, seit sie gegen uns gewonnen haben, was im Nachhinein immer ärgerlicher wird, sind jetzt 7 Spiele, haben sie 2-mal gewonnen. Das war ein 1-0 gegen Heidenheim und ein 2-1 gegen Wolfsburg. Dann Unentschieden gegen St. Pauli, Köln und Augsburg und Niederlagen gegen Mainz und Leipzig. Also die retten sich irgendwie ins Saisonfinale, aber also haben jetzt noch Hamburg, Dortmund und Stuttgart. Hamburg ist natürlich deutlich dankbarer Gegner, aber ja, also so viele Punkte sollten die eigentlich auch nicht sammeln. Klar, kann sein, dass Dortmund schon sich dann auch verabschiedet hat in die Sommerpause. Aber wenn der SC tatsächlich seine Hausaufgaben macht, zum Beispiel gegen Wolfsburg, auch wenn es eine unglaublich undankbare Position ist zwischen den beiden Prager-Spielen, dann ist das schon durchaus drin, dass man da Platz 7 holt.
Ja, und halt Hamburg haben 2-1 gegen die TSG aus Hoffenheim verloren, sind jetzt Tabellen-15. Punktgleich mit Köln. Jetzt haben sie sich Glück geschätzt, dass natürlich St. Pauli richtiges Endspiel gegen Heidenheim verloren hat. Aber die sind auf einmal trotzdem da unten jetzt wieder drin und die werden auf jeden Fall fighten gegen Frankfurt, das ist ganz klar. Gegen uns dementsprechend halt auch. Aber ja, St. Pauli, boah, da habe ich kein gutes Gefühl mehr.
Wenn es perfekt läuft, dann auch wenn ich das natürlich nicht St. Pauli wünsche, aber wenn der HSV kämpft jetzt quasi, gewinnt gegen Frankfurt und dann sind die, wenn St. Pauli gleichzeitig nicht gegen Mainz gewinnt, halt durch und dann spielen wir die, nachdem die den Klassenerhalt gemacht haben. Also es könnte schlechter laufen vom Spielplan, als es ist. Am Schluss, bevor mir mit aufs Dach steigt, natürlich, wir schauen nur auf uns, ist ja klar.
Genau, und das nächste Spiel ist immer das nächste.
Und apropos überhaupt. Nächstes Spiel, lass mal den Rest dieser dummen Bundesliga weglassen. Viel wichtiger als dieser alberne nationale Quatschwettbewerb ist doch, dass wirklich große Mannschaften im Ende April, Anfang Mai noch um das Größte spielen. Und während wir jetzt gleich noch diese alberne Champions League Geldveranstaltung gucken dürfen, ist der echte wahre Fußball natürlich in der Europa League zu finden, wo der SC Freiburg am Donnerstag auswärts in Braga spielt. Um 21 Uhr, 20 Uhr Ortszeit, das dürfen wir nicht verkacken. Und die nicht ganz ideale Auswärtsbilanz, die man zuletzt ja ganz gut gemacht hat, weiter ausbessern darf in Braga. So, was ist dein, was geht in dir vor? Was ist deine Gefühlswelt jetzt 2 Tage vor dem Spiel?
Ich bin erstaunlich ruhig aktuell noch. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, weil es auch immer so ist, wenn ich eine Reise mache, dass ich erst ruhig bin, wenn ich beispielsweise morgen in diesem Flugzeug, was ich wahrscheinlich sitze, und wir abgehoben sind.
Vermutlich erst, wenn ich im Stadion bin.
Ja, ich würde sagen, da.
In Braga.
Ja, also ist, wenn wir halt wirklich in Braga angekommen sind, morgen Abend irgendwann, ab dann steigert sich wahrscheinlich die Nervosität ein bisschen. Ich habe so unfassbar Bock. Das ist, also ich war jetzt 2 Tage im Büro. Ich arbeite ja für eine Firma, die ein Büro in Essen hat. Und ich habe, glaube ich, die letzten 2 Tage jetzt so viel über Fußball während der Arbeit geredet, wie die letzten Monate nicht, weil jeder Arbeitskollege gefühlt, der nur ansatzweise was mit Fußball zu tun hat oder Arbeitskollegin, hat mich darauf angesprochen, ob ich natürlich nach Prager fliege und jeder konnte sich die Antwort natürlich schon denken. Und ich habe jedes Mal gemerkt, wenn ich darüber rede mit anderen Leuten, wie surreal das eigentlich ist. Also nicht nur zu einem Auswärtsspiel nach Portugal zu fliegen, dann an einem Mittwoch hinzufliegen und irgendwie da Kurzurlaub zu machen quasi, sondern dass man halt für ein europäisches Halbfinal-Hinspiel mit dem SC Freiburg fliegt. Und das ist so cool und für mich immer noch surreal. Also das war für mich schon surreal im Block in Vigo, als dann das 1-0, das 2-0 gefallen ist und auf einmal gedacht habe, gut, die Sache ist durch, wir spielen dieses Ding. Jetzt selbst 2 Tage jetzt davor kann ich es immer noch nicht wirklich glauben, dass man auf
Super.
dieser Bühne einfach spielt. Und also ein guter Arbeitskollege von mir, der ist riesen Schalke-Fan und der ist auch ein bisschen älter als ich, aber er hat dann gesagt, hey, jedes Spiel, was ich gerade von euch sehe und alles, so was ich mitbekomme, wie das so ein bisschen hochkommt, ich fühle mich direkt in die 90er zurückversetzt, Thema Eurofighter bei uns. Und das ist halt schon irgendwie skurril, weil das so diese Schalke Eurofighter-Geschichte damals und dieser Titelgewinn im UEFA Cup, das ist für ihn beispielsweise so eine krasse Erinnerung auch, und auch so ein prägendes Erlebnis natürlich als Fan. Und wie er dann quasi mich gehypt hat, so in dem Moment, hey, saug alles auf, nimm das alles mit, wie geil diese Reise ist. Und wer weiß, ob die Reise nicht wirklich nach Istanbul geht. Das halt quasi auch noch von anderen Leuten gespiegelt zu bekommen, das ist halt irgendwie sehr, 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 sehr krass. Und ey, ich hab so Bock. Ich habe einfach so unfassbar Bock und ich will das auch irgendwie einigermaßen ziehen, dass man halt wirklich in ein paar Wochen in Istanbul steht und um diesen Titel spielen wird. Und ich will es einfach nur haben jetzt. So ehrlich muss ich sein.
Ja, absolut. Das ist nichts mehr olympischer Gedanke, nichts mehr dabei sein. Das ist jetzt unser Jahr, unsere Chance. Die Chance kriegst du nicht oft. Das ist Europa League Halbfinale mit einem guten, aber nicht unmöglichen Restfeld. Deutlich, immer noch deutlich einfacher als ein DFB-Pokalfinale gegen Bayern zu spielen, zum Beispiel.
Absolut.
Klar, du musst absolute Spiele deines Lebens raushauen, aber der SC hat das zuletzt halt auch gemacht, international. Ja, bin wahnsinnig gespannt. Ich glaube, ich kann mit allem leben, was keine Niederlage ist. Wenn es ein Unentschieden ist, voll okay. Ich glaube, zu Hause ist das so ein Bollwerk. Da haben die auch ehrlich gesagt alle Schiss vor uns. Bin ich mir absolut sicher. Jeder sieht diese Heimbilanz. Die wollen auch garantiert nicht mit weniger als mit einem Vorsprung quasi, wollen die garantiert zu uns kommen. Wird tough genug, aber es ist halt auch wirklich, es ist keine Übermannschaft, auf die man da trifft.
Nee, über Mannschaft ist es nicht. Man trifft auch auf ein paar, ja, bekannte Gesichter, die man noch so aus dem Bundesliga-Kontext kennt. Ein Rodrigo Salazar, beispielsweise, der früher bei Schalke war, spielt dort. Ein Florian Krilic kennt man, der allerdings ausgewechselt wurde beim letzten Spieltag. Denn Prager hatte ein Auswärtsspiel auf den Azoren, was ich auch super cool fand.
Super
Mir war
geil.
nicht mal klar, dass die Azoren ein Erstligateam haben. Hatten auf jeden Fall deutlich weiteren Flug als der SC nach Dortmund.
Und sie haben jenes Spiel gegen Santa Clara verloren. Also darf man auch sagen,
Stimmt,
das ist
ja.
Platz 13 der Liga. Sie haben es relativ spät noch, also 71. Ausgleich und 83. Rückstand dann. In der Liga Prager ist wie eigentlich immer Vierter, aber halt mit einem gigantischen Abstand zu den oberen drei, die man kennt, Porto, Benfica, Sporting. Und müssen eher gucken, dass sie ihre 5 Punkte Vorsprung auf Platz 5 haben, um ihren klassischen Platz 4 zu halten. Das ist so der Stellenwert, den sie in Portugal haben. Ordentlich, aber halt keine Übermannschaft.
Oh, genau. Man kennt dann auch so einen Vitor Carvalho, der ist so der Innenverteidiger-Chef quasi, der wurde auch ausgewechselt, allerdings ja, 48. Minute, kann jetzt alles bedeuten. Aber bei Krilic zum Beispiel ist halt schon interessant, der wurde erst eingewechselt in der 60., ging dann wieder raus in der 86., da ist also irgendwas auf jeden Fall passiert. Ist jetzt nicht das Schlechteste für uns. Ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, die haben schon sehr feine Techniker, denke ich, wie man es auch bei von spanischen und portugiesischen Mannschaften einfach gewohnt ist grundsätzlich. Deswegen, es wird jetzt auf jeden Fall nicht das Einfachste. Aber ich glaube, dass auch so mit der Herangehensweise, wie man es auch gegen Vigo geschafft hat, ich glaube, dieses Körperliche, was der SC aktuell wirklich machen kann in dieser Saison und auch wirklich geht, dieses letzte Meter geht und in die Zweikämpfe rein und diese körperliche Note auszuspielen, das ist schon, glaube ich, würde ich es schon als kleinen Vorteil auf jeden Fall auf SC-Seite sehen. Und wenn man das hinbekommt, dass man das einsetzen kann, dann muss das Prager auch erstmal überspielen können.
Voll. Ja, bin gespannt. Also vorne haben die Pau Victor, der ist von Barca, ich glaube auch nur geliehen. Nee, ist gekauft tatsächlich, okay. Der, also einer auf jeden Fall so die Transfer wertmäßig ganz gut anführt und dieses Jahr auch schon dann 14 Treffer gemacht hat insgesamt. Torwart Honitschek ist so auch so ein klassischer, ist auch so 23 junger Torhüter, nicht ganz unähnlich wie bei uns, hoher Marktwert und so, aber gesehen habe ich hauptsächlich das Spiel gegen Betis und da muss ich dann halt sagen, boah, 2-0 zurückliegen bei Betis und das dann zu drehen in ein 2-4, das war ziemlich beeindruckend. Das war jetzt auch nicht das, also von, weiß ich nicht, also das, da lief dann auch viel, viel für sie, so, da kamen sie aus sehr vielen Situationen, also aus sehr wenig Situationen sehr, sehr viel gemacht und sowas. Aber das musst du auch erstmal hinbekommen. Ich glaube, gewarnt ist man auf jeden Fall, niemand steht zufällig im Halbfinale der Euroleague.
Nee, absolut. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie Fallobst als Gegner hat. Das hast du in einem europäischen Halbfinale halt einfach nicht. Und Betis musst du halt auch erstmal schlagen. Betis spielt auch eine richtig gute Saison in Spanien aktuell. Und das dann, wie du gerade gesagt hast, in Sevilla dann wirklich im Rückspiel nach einem 2-0 noch so hinzubiegen und die dann richtig zum Schluss auch auseinanderzunehmen, das muss man schon sagen, das ist stark. Und deswegen da darf man sie auf keinen Fall unterschätzen, aber ich wage zu bezweifeln, dass der SC sie unterschätzen würde.
Glaube ich auch nicht.
Ich finde, dieses Jahr ist der Kader und der Verein sehr gewachsen in der Art und Weise, wie man solche Spiele angeht. Man unterschätzt die Gegner nicht, ist sich aber einfach seiner eigenen Qualität sehr bewusst. Und wenn sie es schaffen, dieses Mentale weiter so hinzubekommen, und da mache ich mir wenig Gedanken, weil das war auch letzten Donnerstag gegen Stuttgart ja auch schon so. Die waren voll da und genau das erwarte ich an diesem Donnerstag auch. Und dann sind es halt 90 Minuten Fußball. So, da kann alles passieren, da können Dinge passieren, die ein Spiel schnell in eine Richtung kippen lassen, die einem gar nicht gefällt. Aber selbst dann hast du halt trotzdem noch ein Rückspiel zu Hause. Und deswegen gut aus der Sache rauskommen. Alles ab Unentschieden, würde ich sagen, ist richtig gut. Und richtig gute Voraussetzungen. Geil ist es
Anthony
einfach.
Taylor pfeift uns, das
Schon
war
wieder.
der gleiche Schiedsrichter wie bei Vigo. Ich meine, ist in Ordnung, ist nicht der beliebteste Schiedsrichter in England. Das hast du aber auch an dir, wenn du einer der Top-Schiedsrichter bist, dann bist du nie, klar, ich kenne kein Land, wo dann die Top-Schiedsrichter wirklich beliebt sind. Ja, und ich fand es jetzt gegen Vigo eigentlich in Ordnung, wie er das gelöst hat. Und so ein Spiel würde ich auch nochmal nehmen, ehrlich gesagt.
Ja, absolut. Also, wenn wir da mit 3-1 aus der Sache rausgehen. Uiui. Nee, wir reden jetzt noch nicht darüber.
Nee, ich habe auf gar keinen Fall überlegt, wann ich buchen würde und wann ich die Flüge nach Istanbul. Aber ja. Gut, komm, wir
Ey,
sehen
komm,
uns morgen
dann
am
sag ich noch
Flughafen.
wir sehen uns morgen am Flughafen, noch ein Fun-Fact, die Leute müssen ja noch was lernen, wenn sie uns zuhören. Wusstet ihr, habe ich nämlich dann heute auch von meinem Schalke Arbeitskollegen erfahren, dass Mauro Salazar, der jüngere Bruder von Rodrigo Salazar, auch bei Prager spielt, nämlich bei der Prager U23, ist nämlich ausgeliehen von Schalke 2. So, und wenn ihr dieses klasse Wissen, was wir hier vermitteln, unterstützen wollt, dann könnt ihr den Podcast unterstützen.
Deswegen hatte ich Alex zum Podcaster
Genau. Ja, via PayPal, via, wie heißt die Plattform?
Patreon.
Danke, Patreon. Links findet ihr in den Show Notes. Danke.
Top.
Ja, wir sehen uns morgen wieder. Ich hab Bock.
Ja, ich habe auch noch einen Fun Fact. Weißt du, gegen wen, wenn wir hier europäisch schon reden, weißt du, gegen wen Braga als nächstes spielt zwischen unseren beiden Spielen? Estoril.
Geil.
Ist das nicht schön?
Der Kreis schließt sich.
Das ist alles perfekt.
Es ist wirklich alles angerichtet für den großartigsten, für das großartigste Halbfinale europäisch, was der SC Freiburg je hatte.
Ja, das ist eine absolute Garantie. Und wir hören uns danach, wie, wer, wir werden sehen, müssen wir irgendwie schauen. Und auf jeden Fall vor dem Spiel gegen Wolfsburg wieder. In dem Sinne, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir spielen ein fucking Halbfinale.
Der Sportclub Freiburg spielt international. Let's go.
Let's go.